sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Medienspiegel im Januar 2020 geht es um den sogenannten Nahen Osten, und zwar beginnen wir mit den Protesten Ende letzten Jahres gegen die Regierungen im Irak und Iran und hoffen, diese gehen weiter, und betrachten dann die Fluchtursache Türkei, und abschließend geht es um die Klimakatastrophe, die konkreten Auswirkungen in Australien und die hiesige Landwirtschaft. Unser erster Artikel zu den Protesten im Irak ist aus der Wildcat Nummer 104. Dieser erschien Ende November, und die Wildcat wird als die wichtigste deutschsprachige operaistische Zeitschrift angesehen, mit den Schwerpunkten Arbeiterinnenbewegung, Arbeitskämpfe und Kapitalismuskritik. Und ein Artikel aus der Wildcat, den ihr jetzt hört, heißt Irak, wir wollen den Untergang der ganzen Regierung.
Der Schlachtruf von 2011, das Volk will den Sturz des Regimes, hallt wieder durch die Straßen von Algerien über den Sudan bis hin zum Libanon und den Irak. In der arabischen Welt sind die Proteste besonders stark. In 12 der 22 Ländern der Arabischen Liga gibt es solche Bewegungen. Die Gründe sind offensichtlich: stagnierende Löhne, hohe Arbeits- und Obdachlosigkeit, eine relativ junge Bevölkerung mit relativ vielen zum Teil arbeitslosen Hochschulabsolventinnen. Wachsende Ungleichheit und Korruption sind Ergebnisse des Rohstoffbooms der letzten Jahre, der auch die Erwartungen deutlich anhob. Jetzt ist der Boom vorbei, die Rohstoffpreise fallen und die Rücküberweisungen aus dem Ausland stagnieren. Es begann mit den Protesten von Straßenverkäufern und Tuk-Tuk-Fahrern aus den Slums von Bagdad und den Städten im vor allem schiitisch bewohnten Süden. Sie besetzten die zentralen Plätze, weil die Regierung den Straßenverkauf verboten, den Verkehr eingeschränkt und die illegal gebauten Häuser abgerissen hatte. Die Tuk-Tuk-Fahrer bleiben das Symbol der Bewegung. Sie versorgen die Demonstrierenden mit Wasser und anderen Dingen und bringen Verletzte ins Krankenhaus. Dabei hatte die Regierung versucht, diesmal den Protestsommer zu verhindern, der seit 2010 immer wieder stattfindet. Einerseits mit Zuckerbrot, kurzfristig erhöhter Stromproduktion, Versprechen von Jobprogrammen und Verbesserung der Infrastruktur, andererseits mit Repressionen gegen jede Demonstration. Das funktionierte bis September. Doch am 1. Oktober brach der Damm. In Bagdad und den großen Städten in 9 südlichen Provinzen fanden zeitgleich Proteste statt, die sich in den folgenden Tagen ausweiteten. Die Forderungen waren Abzug der Scharfschützen von Einkaufszentren und Ministerien, Regierungsumbildung, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Korruption, sauberes Wasser und zuverlässige Stromversorgung. Schnell gab es erste kleine Angebote. Den Armen wurde Wohnungen, Jobs und Land versprochen. Tuk-Tuk-Fahrern kostenloses Benzin. Doch vor allem reagierte die Regierung mit Repression und Gewalt. Sie drohte, alle staatlichen Angestellten zu entlassen, die sich an den Protesten beteiligten. Sie erließ Ausgangssperren und blockierte Teile des Internets. Sie sperrte den Tahrirplatz und die grüne Zone in Bagdad. Sicherheitskräfte schossen mit Gummigeschossen, Tränengas und scharfer Munition. Schon in den ersten 4 Tagen gab es mehr als 30 Tote und hunderte Verletzte. Kurzfristig konnte die Bewegung damit unterdrückt werden, was aber auch daran lag, dass die für Schiiten wichtige Pilgerreise nach Kerbela begann. Am 24.10. flammen die Proteste in 6 Provinzen wieder auf. Am nächsten Tag weiten sie sich auf Bagdad und alle südlichen Provinzen aus. Die Polizeigewalt ist gnadenlos. 42 Tote innerhalb kürzester Zeit. Erstmals finden auch Proteste im sunnitisch dominierenden Norden statt, wenn auch sehr viel kleiner und immer nur kurz. Nun beteiligen sich auch StudentInnen, SchülerInnen, Lehrerinnen und Ärzte. In Bagdad gibt es ab dem 27.10. einen 5-tägigen Studentenstreik. Seit dem 29.10. legt zudem ein Dozenten- und Lehrerinnenstreik den Lehrbetrieb in Bagdad und dem südlichen Irak lahm. Am 30.10. demonstrieren allein in Bagdad 2 Millionen Menschen, 1/4 der Stadtbevölkerung, auf dem Tahrirplatz. Premier Mahdi deutet seine Bereitschaft zum Rücktritt an, aber stattdessen setzt sich nur die Repression fort. Die Bewegung weitet ihre Aktionsformen aus. Am 3. November findet ein Generalstreik statt, der aber vor allem durch die Blockade zentraler Verkehrsknoten funktioniert. Weiterhin laufen Studenten- und Schülerstreiks. Immer wieder blockieren Demos den Betrieb von öffentlichen Verwaltungen, auch von Ölfeldern und Raffinerien. Außer in Bagdad sind die Proteste in der Ölstadt Basra und der umliegenden Region besonders stark. Der Hafen von Basra und der von Umm Qasr, dem einzigen irakischen Tiefwasserhafen, werden tagelang blockiert. Am 10. November beendet das Militär diese Blockaden und alle sonstigen Proteste, angeblich um die Nahrungsmittelversorgung aufrechtzuerhalten. Auch in Bagdad wird jetzt die Armee eingesetzt. Doch bisher kann auch das Militär Blockaden nicht endgültig beenden. Am 16.11. wurden in Basra wieder Zugänge zu Ölfeldern blockiert. Vorgeschichte der Aufstände. Im Sommer 2010, bei Temperaturen von fast 50 Grad, gab es Massenproteste gegen den Strommangel. Dieser geht auf die systematische Bombardierung des Stromnetzes 2003 zurück, das trotz teurer Verträge mit ausländischen Firmen unter der Regie der USA nur unzureichend wieder aufgebaut wurde. Seither gibt es in jedem Sommer größere Proteste. 2015 griffen sie erstmals massiv die Korruption und die politischen Parteien an. Die Slogans waren: Das Parlament und der Islamische Staat sind 2 Seiten derselben Medaille. Der IS wurde durch eure Korruption geboren. Die Diebe haben uns im Namen der Religion bestohlen. Nein zum Konfessionalismus, nein zum Nationalismus, ja zur Menschlichkeit. Allerdings fanden diese Demos immer nur nach dem Freitagsgebet statt. 2018 gab es überall im Irak Sit-ins von ArbeiterInnen in Kraftwerken, weil die Regierung 100 GewerkschafterInnen in Kraftwerken wegen ihrer Teilnahme an Protesten entlassen hatte. Neben deren Wiedereinstellung forderten die ArbeiterInnen auch einen monatlichen Mindestlohn von $300. Im September 2018 wuchsen sich Proteste in Basra zu Riots aus, die sich direkt gegen den Staat und seine Institutionen richteten. Vorher hatte der Gouverneur versucht, Proteste gegen Stromengpässe, der Iran hatte Stromlieferungen wegen unbezahlter Rechnungen eingestellt und vergiftetes Wasser, sauberes Wasser wurde knapp, weil die Türkei einen neuen Staudamm eingeweiht hat, mit leeren Versprechen und Repressionen zu beenden. Die Entfremdung großer Teile der Bevölkerung vom politischen System drückte sich bei den Wahlen im Mai 2018 aus. Bei den ersten freien Wahlen nach dem Fall des IS lag die Wahlbeteiligung bei einem Rekordtief von 45%. Bei den Wahlen davor hatte sie bei 60% gelegen. Und der Wahlsieger, ein Bündnis des schiitischen Predigers al-Sadr mit der kommunistischen Partei, bekam offiziell nur 14,3% der Stimmen. Wenn man auch Nichtwähler mit einrechnet, sind es gerade mal 7,3%. Im als Hochburg al-Sadrs geltenden Bagdader Stadtteil Sadr City sind es offiziell 23%, mit Nichtwählern wegen der geringen Wahlbeteiligung nur 7,6%. Das Besondere an den Bewegungen der letzten Jahre ist, dass sie von jungen Schiiten dominiert sind, die die Zeit unter Saddam nicht mehr erlebt haben. Ihnen bedeutet es nichts, eine schiitisch dominierte Regierung zu haben. Sie wollen besser leben. Jugendliche sind besonders stark von der Arbeits- und Obdachlosigkeit betroffen. Die Jugendarbeitslosigkeit im Irak liegt bei etwa 25%. Und sie wollen die Bereicherung der Eliten bei gleichzeitiger Verschlechterung der Infrastruktur nicht mehr ertragen. Wie viele andere Irakis wollen sie endlich auch etwas von den Ölgewinnen abbekommen und lassen sich nicht mehr von den Predigten der Imame einlullen. Aus dieser Dynamik kommt die Wucht, mit der sich die Bewegung gegen die gesamten Eliten und die eingefahrenen ethnisch-religiösen Formeln wendet, nach denen die Macht aufgeteilt wird. Dabei geht es immer auch um den tiefen Staat und seine weit verzweigten Verflechtungen. Es ist klar, dass man so ein System nicht mit Wahlen verändern kann. Seit dem Sturz Saddams nimmt die soziale Spaltung zu. Und Jahr um Jahr wächst der Einfluss des Iran, der inzwischen stärker ist als der der USA. Der Irak ist zum Ort des direkten Aufeinandertreffens dieser beiden Mächte geworden. Viele irakische Politiker, Milizen und religiöse Organisationen stehen unter dem Einfluss des Iran. Auch hieraus entsteht Wut. In der zweiten Protestwelle wurden Ende Oktober 2019 auch iranische Einrichtungen attackiert. Die iranische Führung denunzierte die gesamte Bewegung als Werk der USA und forderte sogar von der irakischen Jugend, stattdessen die amerikanische Botschaft zu besetzen. Im Irak ist es also besonders wichtig, dass die Bewegung sich nicht in nationalistischen Fallstricken verfängt. Zurzeit sind auf jeder Demo Nationalfahnen zu sehen. Die Befreiung des Landes von ausländischen Einflüssen spielt eine große Rolle. An diesen Nationalismus versuchen die Politiker um Muqtada al-Sadr, der KP und Gewerkschaften anzuknüpfen mit ihrer Forderung, statt der schiitisch dominierten Regierung eine Technokratenregierung der nationalen Einheit zu schaffen. Diese soll aus Persönlichkeiten, die für ihren Patriotismus, ihre Kompetenz und Integrität bekannt sind, bestehen. Bisher ist der Einfluss dieser Kräfte aber geringer als in den vorigen Bewegungen. Auch wenn die Bewegung bisher auf den nationalen Kontext beschränkt bleibt, verweist sie zumindest symbolisch auf Bewegungen im Rest der Welt. Sie bezieht sich in ihren Slogans auf den arabischen Frühling. In Basra haben Protestierende einmal koordiniert gelbe Westen angezogen. Die Breite der Bewegung ist beeindruckend und ihre Kritik am Regime so radikal, dass Reformen nicht möglich erscheinen. So richtet sich die Bewegung mit Wucht gegen den Staat an sich. Man kann die Lernprozesse aus den vorigen Bewegungen klar erkennen, etwa daran, dass die Proteste diesmal nicht nur freitags stattfinden, sondern an allen Tagen. Das zeigt eine große Gewissheit der Lohnabhängigen, nicht entlassen zu werden, und eine größere Unabhängigkeit von den Predigern des Freitagsgebets. Noch ist unklar, wie die Bewegung die Blockade des Landes aufbrechen kann. Trotz allem stabilisieren die geopolitische Situation und die Einigung der Eliten gegen die Massen das Regime. Die Frage ist, welche Zukunft die Bewegung aus dieser Position schaffen kann.
Von dem Irak und den Massenprotesten dort kommen wir zu den Aufständen gegen die Mullah-Regierung im Iran, die durch die Angriffe der USA gerade eher wieder stabilisiert wurde. Der Artikel ist aus der Analyse und Kritik vom 10. Dezember. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Der Aufstand im Iran ist Teil eines längeren Protestzykluses. Eine Benzinpreiserhöhung war es, die Mitte November im Iran heftige soziale Proteste auslöste und die seit Jahrzehnten angespannte Situation im krisengebeutelten Land erneut zum Eskalieren brachte. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, aber es manifestierte einen irreparablen und größer werdenden Riss zwischen der Bevölkerung und dem herrschenden Machtblock und er reiht sich ein in einen immer heftiger werdenden antisystemischen Protestzyklus im Land. Die Einschränkung der Mobilität, Preis für Benzin bzw. für den öffentlichen Nahverkehr, scheint im neoliberalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts ein Türöffner für umfassende, systemkritische Revolten und Aufstände von Arbeiterinnen und Prekarisierten zu sein. Nach Mexiko, Haiti, Frankreich und Chile gesetzt sich nun mit dem Iran ein weiteres Land in diese Reihe. Was war passiert? In der Nacht zum 15. November machte der Präsident der Islamischen Republik im Iran, Hassan Rouhani, eine verhängnisvolle Ankündigung. Ab sofort würden landesweit die Subventionen auf Benzinpreise wegfallen, wodurch sich der Preis für den Liter Benzin verdoppeln bzw. verdreifachen sollte. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung gab es bereits in mehreren Städten wütende und militante Proteste, die sich Tag für Tag weiter ausbreiteten. Mit Kundgebungen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Barrikaden, direkten Aktionen und Straßenschlachten brachten viele hunderttausende Menschen in rund 100 Orten im ganzen Land ihren Unmut zum Ausdruck. Zwischenzeitlich streikten auch die Händlerinnen des wichtigen und symbolträchtigen Basar in Teheran aus Solidarität mit den Protesten. Das ist hervorzuheben, weil der Teheraner Basar traditionell als sozialer Knotenpunkt der Hauptstadt und politischer Seismograf gilt. Die Heftigkeit und Radikalität der Proteste brachte in den ersten Tagen Unsicherheit und Widersprüche im Machtblock zum Vorschein. Berichten zufolge zog es die Regierung Rouhani, sie gilt als reformorientiert, in Erwägung, die Benzinpreiserhöhung rückgängig zu machen. Nach einer Ansprache des Revolutionsführers Ali Khamenei, der diesen Schritt als Notwendigkeit gegen die ökonomische Rezession gutheiß und die Demonstrantin als Hooligans und Agent Provocateur denunzierte, war die Maßnahme jedoch in Stein gemeißelt. Kurz darauf wurden Internet und Mobilfunknetz quasi abgeschaltet. Damit wurde einerseits die Kommunikation unter den dezentral organisierten Protestierenden gekappt. Andererseits nutzten die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik die Abschottung von der einzigen zuverlässigen Informationsquelle, dem Internet bzw. den sozialen Medien, um zu einem konzentrierten Gegenschlag auszuholen. Dystopische Videos, einige wenige, die es doch ins Netz schafften, zeigen neben ausgebrannten Gebäuden vor allem marodierende Schergen der Islamischen Republik, die auf offener Straße Demonstrantinnen verprügeln und erschießen. Die Bilanz: mindestens 400 Tote, mehrere tausend Verletzte und rund 10.000 Festnahmen. Der Staatsapparat demonstriert mit dieser Nulltoleranzpolitik Stärke, Einheit und Überlegenheit. Doch das selbst für den Iran maßlose Vorgehen wird auch als Zeichen von Nervosität oder gar Furcht vor einem nachhaltigen revolutionären Spirit bei den Protestierenden interpretiert. Schon bei den sehr ähnlichen Protesten im Dezember 2017 offenbarte sich nämlich, was der November 2019 erneut bestätigt: der Riss zwischen dem Staat und einer immer größer werdenden Schicht der Bevölkerung, Arbeiterinnen, prekarisierte, ethnische und religiöse Minderheiten in den Provinzen, Teile der in Elend absinkenden Mittelschicht in Verbund mit der fortschrittlichen Frauenbewegung und den Studierenden vergrößert sich. Seit Jahren intensiviert sich ein mitunter radikaler Protestzyklus im Iran, in dem Wut und Frust über die schwer erträglichen Lebensverhältnisse sichtbar werden. Ökonomische Rezession, ausbleibende Löhne, Einschnitte in Sozialleistungen, ein autoritärer Zugriff auf den Alltag, wachsende Repression, Korruption, kriegerisches Säbelrasseln. Was im November 2019 hohe globale Aufmerksamkeit auf sich zog, ist nur eine Explosion dieser fortwährenden Perspektivlosigkeit. Und die nächste Explosion wird kommen. Dabei geht es längst nicht mehr um die einzelnen Lager der Islamischen Republik Iran, die ein politisch differenziertes Spektrum eines autoritären Regimes simulieren. Das verdeutlichten bereits im Dezember 2017 gerufene und nun wiederholte, teils radikal zugespitzte Parolen wie »Konservative und Reformer, das Spiel ist aus« oder eindeutige, mit der Todesstrafe ahndbare Ausrufe wie »Wir wollen keine Islamische Republik« oder »Nieder mit Khamenei«. In anderen Parolen kritisieren die Demonstrantinnen die millionenschweren staatlichen Unterstützungen für regionale ideologische Verbündete, etwa im Libanon, in Syrien oder in Gaza, während die eigene Bevölkerung verhungert und immer weiter ins Elend abrutscht. Auch die Zahl der Aktionen und die Aktionsformen sprechen eine eindeutige Sprache. Mehrere hundert Banken wurden niedergebrannt. Allein in Teheran waren 300 Banken nach dem Protest nicht nutzbar. In 15 weiteren Städten gab es zwischenzeitlich keine intakte Filiale. Ähnlich verhält es sich mit Polizeistationen und klerikalen Autoritätssymbolen wie den Konterfeis der Revolutionsführer. Aber auch große Supermarktketten wurden zum Ziel der Protestierenden, was von Regierungsseite als wahllose Zerstörungswut und Vandalismus bezeichnet wird, lässt sich schnell einen gemeinsamen Feind erkennen. Sowohl die meisten Bankfilialen wie auch die betroffenen Supermarktketten sind im Besitz der iranischen Revolutionsgarden, dem wirtschaftlich-politisch-militärischen Machtblock des Iran. Diese Ziele haben ebenso wie die außergewöhnlich radikalen Parolen einen klaren Adressaten, das System als solches, nicht einzelne Vertreterinnen. Genau das ist es, wovor sich die Vertreter der Islamischen Republik fürchten. Schließlich ist dieser Staat selbst aus einer Massenrevolution gegen den Schah und einer anschließenden blutigen Konterrevolution der Islamisten hervorgegangen. Die Regierenden wissen, am Ende entscheidet die Straße. Der Moment, als die Truppen des Schahs 1979 auf die Revolutionärinnen schossen und diese danach trotzdem weitermarschierten, gilt als ein zentrales Symbol für den Untergang des Monarchen. Die Parallelen zu heute sind auffällig, doch ist ein solcher Moment noch nicht erreicht. Weil dass er erreicht werden kann, ist seit dem November 2019 denkbarer als je zuvor. Was sind die Perspektiven für die Zukunft? Die regierenden Islamistinnen spielen ein einfaches Spiel. Do or die. Wenn sie, in welcher Weise auch immer, aus dem Land gejagt würden, könnten sie nirgends hin. Denn überall, wo sie in der Region offen oder unter der Hand operieren, Syrien, Libanon, Irak, Jemen, Gaza, etc., herrscht Instabilität. Oder es gibt ebenfalls aufstrebende Aufstandsbewegungen, die die alte Ordnung zum Teufel jagen möchten, da sicherlich Ayatollahs im Exil nicht mit offenen Armen empfangen. Dass Ende November Demonstrantinnen das iranische Konsulat in Bagdad niederbrannten, hat dies eindrucksvoll bewiesen. So resümiert ein ranghoher Ayatollah in Bezug auf die eigene Protestbewegung fast schon folgerichtig: Wenn wir gehen, verlassen wir verbrannte Erde. Was folgt daraus für die Aufstandsbewegung? Im Kern genau das. Zwischen ihr und dem Regime wird kein Frieden mehr gemacht. Gewiss, der Staat ist hochgerüstet und ideologisch noch gefestigt. Das verhindert eine weitergehende Organisierung zu einer sozialen Bewegung im klassischen Sinne. Mit Forderungen, ein Manifest, Führungspersonal und so weiter. Ist das ein Manko? 2009 fand genau das statt. Das reformistische Lager um Mir Hossein Mousavi lancierte rund um die Präsidentschaftswahlen eine solche auf Teheran fokussierte Bewegung und wurde niedergeschlagen. Das iranische Regime sperrte ihren Anführer ein und gewann dann nach und nach die militärische Oberhand über die Schauplätze des Protests, damals vor allem urbane Zentren im Kernland. Das ist heute nicht möglich. Die Bewegung hat keine Anführerin, kommuniziert über soziale Medien und Messenger-Programme. Sie ist dezentral und explizit nicht aufs Zentrum der Macht fokussiert, sondern auf Außengebiete und Hochburgen von Minderheiten, und sie reguliert sich selbst. Gewiss, jeder niedergeschlagene Aufstand kostet Menschenleben, bedeutet Folter, Gefängnisstrafen, Traumatisierung und Flucht. Gleichzeitig vergrößert er den Hass gegen die gesamte Ordnung noch mehr. Die Aufstandsbewegung verhält sich wie die mythologische Figur der vielköpfigen Hydra. Schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen an derselben Stelle zwei neue nach. Das Tempo steigt. Vor einiger Zeit sagten die Iranerinnen noch stolz, dass sie alle 30 Jahre eine Revolution oder zumindest eine große politisch-soziale Bewegung lostreten. Vor kurzem korrigierte man den Abstand solcher Bewegungen auf 10 Jahre. Nun erschüttert alle 2 Jahre gesellschaftliche Erdbeben das Land der Mullahs. Fragt sich nur noch, wie lange die Mullahs den Herrschaftsanspruch halten können. Vom Iran kommen wir zur Türkei und einem Artikel vom Internetportal für Netzpolitik namens Telepolis. Der Artikel erschien am 3. Januar und heißt Fluchtursache Türkei. Steigende Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei in Deutschland. Neue Flüchtlinge in Nordsyrien. Die Politik der AKP-Regierung treibt Menschen zur Flucht.
Die Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei ist in Deutschland gestiegen. Die Politik der AKP-Regierung treibt immer mehr Menschen zur Flucht. Erdogan zündet mittlerweile im gesamten Nahen Osten und sorgt beispielsweise in Nordsyrien selbst für neue Flüchtlinge. Damit reiht sich die Türkei in die Reihe der Fluchtverursacher im Nahen Osten mit ein. Trotzdem greift die Bundesregierung der Türkei immer wieder unter die Arme und trägt damit indirekt selbst zu den Fluchtursachen bei. In der deutschlandweiten Asylstatistik von Januar bis Oktober 2019 steht die Türkei an dritter Stelle, hinter Syrien und dem Irak. In Hessen nimmt die Türkei sogar mit mehr als 16% Asylsuchenden, wie schon im Jahr 2018, den traurigen ersten Platz ein. Der Europaexperte der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl, Karl Kopp, berichtete, einer der größten Gruppen der Asylsuchenden aus der Türkei seien Kurden, die in ihrer Heimat unter den staatlichen Repressionen litten, aber auch Akademiker, Intellektuelle und Friedensaktivisten. Hinzu kämen noch die Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der von Erdogan für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Wie viele Menschen 2019 der Türkei den Rücken gekehrt haben und nach Europa geflohen oder migriert sind, lässt sich noch nicht genau sagen, aber die Tendenz ist steigend. 2014 beantragten 1.500 Menschen aus der Türkei Asyl in Deutschland, 2018 waren es mehr als 10.000, berichtet Pro Asyl. Davon wurden knapp die Hälfte aller Asylanträge positiv beschieden. Das Verwaltungsgericht Freiburg stellte schon im Juni 2018 der Türkei schlechte Noten in Bezug auf Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Demokratie aus. Die Regierung habe seit dem Putschversuch eine fast alles beherrschende nationalistische Atmosphäre geschaffen, die gleichermaßen auf Furcht, Euphorie, Propaganda und nationale Einheit setze. Die Atmosphäre speise sich aus den Säuberungsmaßnahmen und mit ihnen einhergehenden öffentlichen Aufrufen zur Denunziation. Viele der zunehmenden Freiheitseinschränkungen und Repressionsmaßnahmen rechtfertige die Regierung mit der Notwendigkeit, den Terrorismus zu bekämpfen. Jedoch würden jenseits der Bekämpfung realer terroristischer Bedrohungen Terrorismusvorwürfe inflationär genutzt. Der Chaos Computer Club konnte nun nachweisen, dass von der türkischen Regierung gegen Oppositionelle eingesetzte Android-Trojaner von der Münchner Firma Gamma International Finn Fischer stammt. Das ergab einen Vergleich der veröffentlichten Chartcode-Samples mit dem türkischen Chartcode-Sample namens Adalet, das von der Website adaletizinyoro.com stammt. Diese sollte türkische Oppositionelle dazu verleiten, eben jenen Chartcode zu installieren. Mit der Spionagesoftware können Telefon- und Videotelefonanrufe aufgezeichnet, Dateien abgegriffen und der Bildschirm fotografiert werden. Darüber hinaus kann auch auf WhatsApp, Telegram, dem Facebook Messenger und Skype zugegriffen werden. Die Denunzianten-App IGM Mobile des türkischen Innenministeriums machte vor Monaten Schlagzeilen. Über den Button mit der Aufschrift 724 Online IBA 24/7 Online-Anzeige können damit weltweit vermeintliche Erdogan-Kritiker bequem übers Handy gemeldet werden. Die App gibt es seit 2 Jahren kostenlos in den App-Stores. Im Google App-Store wurde IGM Mobile mehr als 100.000 Mal heruntergeladen. Im letzten Jahr rief Erdogan persönlich zur Denunziation auf. Wo auch immer unser Volk ist, wenn einer mitbekommt, davon erfährt, dass sich jemand falsch benimmt, soll er unsere Sicherheitskräfte benachrichtigen. Das erleichtert uns die Arbeit. Wie scheint, wird davon rege Gebrauch gemacht, denn die Verhaftungen von türkischen Staatsbürgern aus dem Ausland an den türkischen Flughäfen mehren sich. Solche Methoden schüren in der türkischen Bevölkerung das Misstrauen gegenüber seinen Mitbürgern einerseits und die Angst vor dem staatlichen Repressionsapparat andererseits. Diese Stimmung trägt wiederum dazu bei, dass vermehrt türkische Staatsangehörige ihr Heimatland verlassen. Die türkische Schriftstellerin und Journalistin Esse Temel Kuran, die inzwischen im Exil lebt, präsentierte Anfang 2019 ihr neues Buch mit dem Titel »Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist« oder 7 Schritte in die Diktatur«. Anhand der Entwicklungen in der Türkei zeigt sie die Mechanismen auf, an denen das fragile Gebilde eines demokratisch-pluralistischen Konsens zerbricht und viele türkische Bürger ins Exil zwingt. Sie zeigt, wie radikale Politiker, wie zum Beispiel Erdogan, die Demokraten umschmeichelt haben, wie sie sich international beliebt machten oder im Falle von Erdogan sich selbst als positiven Gegenentwurf zu nahöstlichen Despoten in Szene setzte. Politikern wie zum Beispiel Claudia Roth und Cem Özdemir von den Grünen oder diejenigen Journalisten, die heute behaupten, sie seien von Erdogans Kehrtwende ins Totalitäre überrascht gewesen, bescheinigt sie, sie sei nicht ernst zu nehmen. Denn wer wissen wollte, wohin die Reise mit Erdogan geht, der konnte es wissen. Erdogan hat von Anfang an keine Hehl daraus gemacht, wohin er will. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas scheinen das immer noch nicht zu sehen. Sie setzen noch immer auf Dialog, lassen sich beschimpfen, ignorieren die Drohung aus Ankara und glauben noch immer an den Flüchtlingsdeal. Angela Merkel will daher persönlich im Januar nach Ankara reisen, nachdem Erdogan wiederholt damit drohte, die Tore nach Europa zu öffnen. Dabei produziert die Türkei im Ausland selber immer mehr Flüchtlinge. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei auf ein 100 Kilometer langes und 30 Kilometer breites Gebiet der selbstverwalteten Region in Nordostsyrien im Oktober 2019 sind 300.000 Menschen auf der Flucht vor der türkischen Armee und deren verbündeten Dschihadisten der sogenannten Nationalen Syrischen Armee. 180.000 Flüchtlinge produzierte Erdogan 2018 durch die Annexion des nordwestlichen Kantons Afrin. In Afrin wie in Serikanir und Jirisspi wurde die Bevölkerung vertrieben und ihr Besitz beschlagnahmt. Die Nutznießer eines offenkundigen Bevölkerungsaustauschs zu Lasten der seit Generationen dort siedelnden kurdischen Bevölkerung sind islamistische Kämpfer im Solde Ankaras und deren Familien, berichtete die Tagesschau am 22. Dezember. Aber nicht nur die kurdische Bevölkerung ist von der Vertreibung betroffen, auch arabische, jesidische und christliche Familien befinden sich auf der Flucht vor Erdogans Schergen. Außenminister Heiko Maas berichtete am 29.12.2019 der Funke Mediengruppe, Zehntausende sind auf der Flucht, unter schwersten Bedingungen, mitten im Winter. Es braucht ein sofortiges Ende der Angriffe und eine dauerhafte Waffenruhe. Damit meinte er aber nicht die täglichen Angriffe der Türkei auf die nordsyrische Zivilbevölkerung im Gebiet der Selbstverwaltung und die katastrophale humanitäre Situation in den Flüchtlingscamps. Er meinte nicht die fast 200.000 Vertriebenen aus Afrin, die seit einem Jahr in der Schäber-Region in notdürftigen Zelten leben. Er meinte auch nicht die 300.000 Flüchtlinge im Nordosten Syriens, die in provisorisch errichteten Lagern und in Schulen untergebracht sind. Sorgen bereiteten ihm die 235.000 Flüchtlinge aus der Islamistenhochburg Idlib, die vor der syrischen Armee und deren Bombardements fliehen. Die humanitäre Situation in Idlib sei ohnehin schon katastrophal und verschärfe sich durch die Kämpfe immer weiter, berichtete Außenminister Maas. Deshalb haben wir weitere 7 Millionen Euro für den Cross-Border-Fonds der Vereinten Nationen bereitgestellt, der auch in der Region Idlib eine humanitäre Versorgung über die Grenze zur Türkei ermöglicht, teilte Maas mit. Soweit, so löblich. Aber was ist mit den wenigen Kilometer entfernten Flüchtlingen aus Afrin oder den Geflüchteten aus Serikanir und Jirisspi? Profitieren diese auch vom Cross-Border-Fonds? Den hunderttausenden Flüchtlingen in Syrien ist es egal, ob das syrische oder türkische Bomben, Granaten oder Giftgasangriffe sind, die auf sie niederprasseln. Oder ob es syrische oder türkische Soldaten oder Islamisten sind, die sie aus ihren Häusern vertreiben. Die Verletzungen, das Elend und das Leid ist das Gleiche. Und alle sind von Regen, Kälte und Hunger betroffen. Man könnte zynisch sagen, offensichtlich gibt es richtige und falsche Flüchtlinge. Diejenigen, die vor Assads Bomben fliehen, sind die richtigen, weil sie ins Konzept passen, den Autokraten Assad als Teufel und Schlechter darzustellen. Diejenigen, die vor Erdogans Bomben fliehen, sind die falschen. Sie passen nicht in das Konzept, den Autokraten Erdogan als Demokraten darzustellen.
Wir bleiben beim Internetportal Tedepolis, wechseln aber das Thema mit einem Artikel vom 4. Januar, der heißt Rauchzeichen aus Australien.
Rauchzeichen aus der Zukunft hat die Taz über die wochenlangen riesigen Waldbrände in Australien getitelt. Tatsächlich kann niemand ausschließen, dass das, was heute im fernen Down Under passiert, auch bald in Europa und Deutschland Realität sein wird. Die Waldbrände in Brandenburg 2018 und 2019 waren vielleicht nur Vorboten noch viel größerer Katastrophen. Das neue Jahrzehnt beginnt auf dem fünften Kontinent, wie das letzte Jahrzehnt geendet hat. Menschen und Tiere sterben, Zehntausende Australier sind auf der Flucht vor dem Feuer und Zehntausende Touristen können ihren Urlaub vergessen. Selbst moderne Industriegesellschaften sind machtlos gegenüber der Feuergewalt, die durch Menschen verursacht und entfesselt wurde. Es passiert jetzt, was die Klimaforschung über die Kipppunkte seit Jahrzehnten vorhergesagt hatte. Horrorbilder von brennenden Wäldern, von auftauenden Permafrostböden, von immer schneller schmelzenden Gletschern rund um den Globus. Aber Jahrzehnte früher, als es die Wissenschaftler bisher prognostiziert hatten. Wir kommen den Kipppunkten immer schneller, immer näher und danach gibt es kein Zurück mehr. Das könnte exakt im neuen Jahrzehnt sein. Feuerstürme mit Milliardenschäden gab es in den letzten Monaten nicht nur in Australien, sondern auch in Sibirien, in Kalifornien, in Schweden, am Amazonas, in Russland und in Deutschland. Hinweise darauf, dass uns ein Katastrophenjahrzehnt bevorsteht. Es wird ja nicht besser, sondern immer schlimmer. Von wegen die goldenen Zwanziger, die noch vor wenigen Tagen in Neujahrsreden beschworen wurden. Die Taz vermutet auch, dass die Feuerstürme im fernen Australien mit uns mehr zu tun haben werden, als wir uns das bisher vorstellen wollten. Australiens Premierminister bestreitet zwar einen Zusammenhang der aktuellen Brände mit dem Klimawandel, weil ihm seine Kohleexporte wichtiger sind als die Sicherheit seiner Landsleute und deren Zukunft. Die deutsche Bundesregierung bestreitet zwar nicht den von Menschen verursachten Klimawandel, beschließt aber den deutschen Kohleausstieg für das Jahr 2038. Das ist faktisch kaum weniger weltfremd, zukunftsblind und illusorisch, wie das, was die australische Regierung tut. Das Pyrozän, das Zeitalter des Feuers, löst das Anthropozän, das Menschenzeitalter, schneller ab als bisher gedacht, weil wir uns noch immer benehmen wie Pyromanen, die das Verbrennen und das Zündeln einfach nicht lassen können. Der Dalai Lama sagt dazu, ohne Menschen ginge es der Erde besser. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur während einer Million Tage angesammelt hat. Wir ernten, was wir säen. Das ist ein geistiges Naturgesetz. Eine verantwortliche Politik kann und muss das fossile Zeitalter so rasch wie möglich beenden, vor 2038. Das ist schon jetzt die Lehre aus den brennenden Wäldern Australiens. Sie halten auch uns den Spiegel vor. Was wir darin sehen, sind wir selbst. Deutschland hat wichtige Umweltziele schon lange verfehlt. Die CO2-Reduktion um 40% bis 2020, gemessen an 1990, aber auch die Artenschutzziele, den Gewässerschutz und die Luftreinhaltung. Es ist noch nicht zu spät, hat die Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache soeben gesagt. Es klang wie eine weitere Ausrede fürs Nichtstun. Wahr ist, dass uns die Zeit davonläuft. Das neue Jahrzehnt dürfte das letzte sein, in dem wir das Schlimmste noch verhindern können.
Angesichts der Klimakatastrophe müsste auch ein Umdenken in der Landwirtschaft passieren. Und genau hierfür findet alljährlich zu Beginn der sogenannten Grünen Woche der Messe der industriellen Landwirtschaft in Berlin eine Protestdemo statt. Die Demo für gutes Essen und gute Landwirtschaft. Wir haben es satt. Wir haben Agrarindustrie satt. Die Demo beginnt am 18. Januar um 12 Uhr am Brandenburger Tor. Um zu betrachten, was in der Landwirtschaft aber passiert, haben wir einen Artikel aus der Analyse und Kritik, ebenfalls vom 10. Dezember, also aktuelle Ausgabe. Dieser Artikel heißt Power
Tuso Bauer. Nach den Protesten in Hamburg und Berlin ist die Bauernfrage neu gestellt.
Vielleicht ist es für die Bäuerinnen und Bauern das G20 der Agrarindustrie. In einem herrschaftlichen Saal mit Fischgräten, Parkett und Kronleuchtern sitzen die Umweltministerinnen der Länder zusammen, während draußen an diesem 14. November ein kleiner Ausnahmezustand herrscht. Der Verkehr in Hamburg ist bereits zusammengebrochen, auch im Schanzenviertel, denn ungehorsame Treckerfahrerinnen blockieren die Straße. Das Ziel ist, den urbanen Alltag zu stören, sich Gehör zu verschaffen, den linksgrünen Städter zum Nachdenken zu bringen und die Verschärfung von Umweltrichtlinien zu verhindern. Deutz reiht sich an Fendt, Fendt reiht sich an John Deere, John Deere reiht sich an New Holland. Warum ich das erkenne? Weil ich da aufgewachsen bin, wo viele der Trecker morgens um 3:30 aufgebrochen sind, im Emsland. Die Zahl der Bauernhöfe ist dort in den letzten 10 Jahren stark gesunken, denn es gilt, nicht nur die regionale und landesweite Nachfrage zu befriedigen. Die Bäuerinnen und Bauern wollen für den Weltmarkt produzieren. Darauf setzte auch die Politik. Und um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu werden, ist Wachsen oder Weichen zum Credo des Deutschen Bauernverbandes geworden. Die Großen ins Töpfchen, die Kleinen ins Kröpfchen. Viele Ställe stehen jetzt leer oder sind an diejenigen verpachtet worden, die dem Druck besser standhalten konnten. Die dadurch entstandenen Großbetriebe setzen auf Masse. Belohnt werden sie von der EU, denn je größer die Fläche eines landwirtschaftlichen Betriebes ist, desto mehr Agrarsubventionen erhält er. Um die 6 Milliarden Euro schüttet die EU an deutsche Bäuerinnen und Bauern aus. Als die Agrarsubventionen 1962 von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingeführt wurden, ging es darum, im Nachkriegseuropa ausreichend Lebensmittel zu günstigen Preisen produzieren zu können und den Bäuerinnen und Bauern dafür finanziell unter die Arme zu greifen. Heute führen die Fördergelder dazu, dass die europäischen Agrarprodukte konkurrenzlos billig auf die internationalen Märkte gespült werden und damit regionale Produkte in den importorientierten Ländern des Trikont verdrängen. Mittlerweile wird jedes dritte landwirtschaftliche Produkt ins Ausland verkauft. Dabei sind in den letzten Jahren stattliche Exportüberschüsse zustande gekommen. Mit der von den Städtlern oft romantisierten Vorstellung vom Landleben hat das natürlich nichts zu tun. Auf der Weide findet man heute weder Bullen noch Schweine. Die Tiere stehen in großen Mastanlagen auf Spaltböden. Die Fütterung lässt sich per App regeln und stimmt mal etwas nicht mit dem Sauerstoffgehalt im Stall oder dem Futterlaufband, erhält der Großbauer eine Push-Nachricht. Der Umbau auf Massentierhaltung und die weitgehende Automatisierung der Produktionsprozesse hat die Stückkosten reduziert und die Bäuerinnen und Bauern in einen Strudel katapultiert, der auf ein unrettbares Ende des Kleinbauertums hinausläuft. Denn das Versprechen, die Landwirtschaft durch Exporte ins Ausland zukunftsfähig zu machen, geht nur begrenzt auf. Die steigenden Produktionsmengen drücken immer wieder auf die eigenen Erzeugerpreise, wenn die Absatzmärkte gesättigt sind. Da kann einem eine Schweinepest in China glatt wie ein Segen vorkommen. Auch die Erzählung »Keiner kann billiger als wir« hat sich als Märchen herausgestellt. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Aus Osteuropa oder Südamerika drängen Billigimport in den Lebensmitteleinzelhandel. Und für die großen Lebensmittelketten gilt weniger gut und günstig als je billiger, desto besser. Gegen die Preisdrückerei der großen Ketten können kleine und mittlere Betriebe wenig ausrichten und sind, zumindest in der jetzigen Form, unrettbar verloren. Die DZ-Bank prognostiziert das nahende Ende des kleinen und mittelbäuerlichen Betriebes schon 2017 in einer Branchenanalyse. Bis 2040 würden demnach von den rund 275.000 derzeit existierenden landwirtschaftlichen Betrieben, 1960 waren es noch ca. 1,5 Millionen, nur noch 100.000 ihren Betrieb weiterführen können. 175.000 werden als Arbeiterinnen ihr Geld verdienen müssen. Vielleicht werden sie als Angestellte den Acker pflügen, der einmal ihnen gehört hat. Doch hiervor verschließen die kleinen Bäuerinnen und Bauern zu gerne die Augen und trommeln gemeinsam mit den Großbauern, die in Kürze ihre Betriebe verdrängen, pachten oder kaufen werden, zum Protest. Die Schuld an ihrem Dilemma suchen die Bäuerinnen und Bauern mit ihrem neuerlichen Aufstand aber nicht in der kapitalistischen Produktionsweise oder der verfehlten Subventionspolitik, sondern bei denen, die die Einhaltung von Umweltrichtlinien einfordern und diese verschärfen wollen. Die steigenden Produktionsmengen haben nämlich noch einen anderen Effekt. Mehr Tiere bedeuten logischerweise auch mehr Gülle. Und die kommt als Dünger auf den Acker. Dadurch ist die Nitratbelastung im Grundwasser in vielen Regionen Deutschlands viel zu hoch, sagt das Umweltbundesamt. Der gemessene Nitratwert im Grundwasser ist an einigen Messstellen 3- bis 4-mal so hoch wie der einzuhaltende Nitratgrenzwert von 50 Milligramm je Liter. Die EU-Kommission zog deshalb sogar gegen Deutschland vor den Europäischen Gerichtshof und bekam Recht. Die Düngemittelverordnung musste geändert werden und die Bäuerinnen und Bauern müssen seither genau dokumentieren, wie viel Gülle sie auf ihre Äcker fahren. Ein bürokratischer Aufwand, der viele auf die Palme bringt. Und dennoch sind die Nitratwerte nicht signifikant gesunken. Wie auch. Der Mist muss ja irgendwo hin. Und spätestens an dieser Stelle wird es absurd. Denn in einem haben die Bäuerinnen und Bauern recht. Unter der Prämisse, exportorientiert massenhaft produzieren zu wollen, wird es schwierig mit dem Umweltschutz. Sichtbar wird es auch an den alltäglichen Paradoxien. Wenn ich in das Dorf fahre, in dem ich aufgewachsen bin, bietet sich ein ziemlich monotones Bild, meist soweit das Auge reicht. Eigentlich gibt es eine Fruchtfolge, um die Böden nicht auszulaugen. Das bedeutet, dass wenn Mais angebaut wurde, darauf eigentlich Raps oder Getreide folgen sollte. Davon ist man aber schon lange abgewichen. Denn Mais ist als nachwachsender Rohstoff prädestiniert, um in Biogasanlagen gut subventioniert zu verheizen. Für die Tiere im Maisdorf bleibt kaum Futtermais übrig und die Futtermittelproduzenten importieren Mais aus Osteuropa oder aus Kanada. Der Mais wird dann mit dem Schiff in den Hamburger Hafen gebracht und von dort aus per LKW ins Maisdorf gefahren. Alles unter der Überschrift Nachhaltigkeit. Durch das Verheizen des Mais wird aus einem Bauern als Lebensmittelproduzenten ein Energiewirt. Und das lohnt sich im Vergleich zu den niedrigen Gewinnen, die Landwirtinnen für ihre produzierten Lebensmittel erwirtschaften können. Das hat zur Intensivierung der Landwirtschaft geführt. Weiden und Wiesen werden in Äcker verwandelt. Es gibt kaum noch Hecken oder Blumen am Feldrand. Das ist schlecht für die Artenvielfalt. Genau wie die Menge an Dünger und Herbizide, die stark angestiegen ist. Die Bäuerinnen und Bauern wollen dafür nicht zu Buhmännern gemacht werden und möchten deshalb viel lieber über die Nitratlüge reden. So wie Bauer Willi. Bauer Willi ist für den Bauernprotest etwa das, was Greta Thunberg für die Klimabewegung ist. Er hat mehr als 24.000 Freunde auf Facebook und wenn er sich über ein paar vom Umweltaktivistinnen abgeknickte Weizenhalme aufregt, wird er von Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen, angerufen. Er trifft Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin CSU, zum Gespräch und er hält die Nitratlüge für eine Kampagne von grünen NGOs und Medien. Und Bauer Willi hat das Gefühl, dass einfachen Bauern wie ihm nicht zugehört wird, obwohl der Deutsche Bauernverband eine der mächtigsten Lobbygruppen ist. Das nimmt die CDU-CSU-Fraktion sehr ernst und lässt ihn auf einer Tagung der Fraktion sprechen. Darüber, dass Bauer Willi in seinem Arbeitsleben bis zur Pensionierung gar nicht vornehmlich als Bauer, sondern in der Pestizid- und Düngemittelbranche gearbeitet hat, erzählt er dort nicht so gern. Er möchte auch nicht über den menschengemachten Klimawandel und die dadurch entstehende Bedrohungslage für Menschen und Umwelt sprechen. Ihm geht es darum, den gesellschaftlichen Klimawandel zu stoppen. Mit diesem schnellen gesellschaftlichen Klimawandel kommen wir Bauern nicht mehr zurecht. Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz seien verschobene Prioritäten der urbanen Eliten. Bauer Willi fordert Schluss mit dem Ideologiewahnsinn, zurück zu Fakten und Wissenschaft. Das steht auch auf vielen Plakaten der protestierenden Bäuerinnen und Bauern in Hamburg oder Berlin geschrieben. Man findet auf ihnen auch postfaktische Erklärungen für das Insektensterben, LEDs, Mobilfunkanlagen und Windräder sollen das nämlich verursacht haben. Viele Bauern sehen sich in Opposition zur ehemaligen Bauernpartei CDU. Bauer Willi meint, die CDU habe sie verraten und verkauft. Das beziehen die Bäuerinnen und Bauern nicht nur auf landwirtschaftliche Fragen. Vielen geht es auch darum, die CDU von rechts zu kritisieren.
Wenig verklausuliert wird hier auch Kritik an der Flüchtlingspolitik formuliert. An den Traktoren auf der Demonstration in Berlin finden sich Slogans wie Fachkräftemangel gibt es nur in der Regierung. In der Summe zeichnen all diese Aussagen einen Weg vor, an dessen Ende freudige AfDler mit ihren Fähnchen winken können. Was in unserer Sendung fehlt, ist ein Artikel zu Uri Caddo. Deshalb wollen wir ihn bzw. seine Ermordung am 7. Januar 2005 erwähnen. Dieser Mord, von deutschen Polizisten in Dessauer Polizeigewahrsam begangen, ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Das Land Sachsen-Anhalt hat in den letzten 15 Jahren gezeigt, dass es eher Polizisten, die in Dienst Uri Caddo und zuvor zwei weitere Menschen ermordeten, unbehelligt lassen wollen, als in den sogenannten Sicherheitsorganen zu ermitteln, wie es zum rassistischen Mord an Uri Caddo kam. Nun sind die Bundesgerichte am Zug. Wahrscheinlich werden auch sie lieber den mörderischen Korpsgeist der Polizei schützen, als den Mord an Uri Caddo aufzuklären. Wir werden dieses weiter verfolgen. Das war der linke Medienspiegel im Januar 2020. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.